Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Armut in Deutschland. Schon vor der Corona-Krise ist die Zahl der Menschen, die deutlich weniger hat zum Leben als der Durchschnitt, deutlich gestiegen. Und Corona-Hilfen im Bundestag. Unter anderem wurde beschlossen, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Zunächst aber, und das fällt unter die Rubrik Hoffnung in der Corona-Krise und in diesem Teil Lockdown, der bislang an den Infektionszahlen ja nicht viel ausrichten konnte. BioNTech aus Mainz will gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer in den USA den Zulassungsantrag für den gemeinsamen genbasierten Corona-Impfstoff einreichen. Mischa Erhardt dazu.
Mit dem Antrag in den USA rückt der Beginn der Auslieferung eines möglichen Corona-Impfstoffes näher. Nun liegt der Ball bei den dortigen Behörden, den Impfstoff freizugeben, und zwar im Rahmen einer sogenannten Notfallzulassung.
Das ist eine Sonderzulassung in Fällen von medizinischen Notständen. Sowas haben wir ja nun in der Pandemie eindeutig. Das heißt, da kann schneller und nach etwas anderen Kriterien ein Medikament eine Zulassung bekommen, um direkt eingesetzt werden zu können. Und einige andere Dinge aus dem normalen Verfahren werden später angesehen,
sagt Rolf Hömke, medizinischer Sprecher beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Die zuständige amerikanische Behörde FDA prüft nun mit ihren unabhängigen Beratern, ob und wann der Impfstoff zugelassen werden kann. BioNTech und Pfizer geben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme an, dass sie innerhalb weniger Stunden nach einer Zulassung mit der Verteilung ihres Impfstoffes beginnen könnten. Auch in Europa, Kanada, Australien, Japan und Großbritannien befinden sich beide Unternehmen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und auf dem Weg möglicher Zulassungen. Wie in Europa sind das auch in diesen Ländern sogenannte rollierende Verfahren. Dabei sammeln die Unternehmen nicht wie sonst üblich alle Daten und Unterlagen, um sie nach Abschluss aller Studien den Behörden zur Prüfung zu übergeben, sondern sie übermitteln fortlaufend ihre Ergebnisse. So kann die Prüfung bereits stattfinden, noch während die Studien laufen. Experten wie der Virologe Herbert Pfister schätzen die Chancen, dass eine Zulassung bald erfolgen könnte, als gut ein. Denn BioNTech und Pfizer geben an, dass die Wirksamkeit ihres Präparates nach den internen Studien bei 95% liege.
Wenn ein so dramatischer Effekt wie über 90%ige Schutzwirkung lockt, dann kann man natürlich auch überlegen, ob man nicht schon früher zu einem entsprechenden Zulassungsergebnis kommen kann.
Eine Zulassung vorausgesetzt könnten BioNTech und Pfizer nach eigenen Angaben in diesem Jahr noch 50 Millionen Dosen ausliefern, im kommenden Jahr 1,3 Milliarden. Ein lukratives Geschäft, so soll der Preis für eine Zweifachimpfung in den USA voraussichtlich bei $39 liegen. Während auch andere Pharma- und Biotech-Unternehmen unter Hochdruck an ihren Impfstoffen weiterarbeiten und Zulassungen anstreben, haben sich auch andere Unternehmen hierzulande in Stellung gebracht. Spezialglashersteller wie Schott in Mainz oder Gerresheimer in Düsseldorf etwa gehören zu den Weltmarktführern, was die Produktion der kleinen Ampullen angeht, in denen die Impfstoffe abgefüllt werden. Bei B. Braun in Hessen fragen Landesregierungen und Impfstoffhersteller Spritzen und Kanülen nach, um sich ausreichend Kapazitäten zu sichern. Und schließlich stellt man sich auch bei der Deutschen Post DHL darauf ein, in Zukunft milliardenfach spezialgekühlte sensible Impfstoffe auszuliefern. Die Infrastruktur dafür sei bereits vorhanden.
Da werden sicherlich noch ein paar Kühlschränke besorgt werden müssen. Und da sind wir auch schon dabei. Ich glaube, auch das wird hier die größere Herausforderung sein. Wie kriegen wir genügend schnell Impfstoff produziert? Es wird dann sicherlich nicht an der Logistik scheitern.
So Postchef Frank Appel vor wenigen Tagen. Eine von der Post in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass die weltweite Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen einer logistischen Herkulesaufgabe gleichkommt. Rund 200.000 Palettentransporte und 15.000 Flüge seien nötig, die auf Dauer erforderlichen rund 10 Milliarden Impfstoffpräparate auszuliefern. Mit dem Antrag auf Notfallzulassung in den USA könnte dieser Mammutprozess noch in diesem Jahr ins Rollen kommen.
Michael Erhardt war das. Arm ist in Deutschland, wer mit weniger als der Hälfte des Durchschnittseinkommens leben muss. Exakt berechnet sind das im Moment Alleinstehende, die mit einem Nettoeinkommen von 781 Euro und weniger monatlich auskommen müssen. Der Jahresbericht des Paritätischen Gesamtverbandes, in dem nun beziffert wird, wie es um die Armut im Land steht, der ist erstellt worden vor der Corona-Krise. Was die Lage aber, so wie es der Verband darstellt, nicht besser macht. Volker Finthammer dazu.
Vor einem Jahr hatte Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, noch die Hoffnung, dass sich die bis dahin gute konjunkturelle Entwicklung auch auf die Armutsquote durchschlägt. Denn die war trotz aller Probleme erstmals seit Jahren leicht rückläufig. Und damit verband sich sogar die Hoffnung einer möglichen Trendwende. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen und das nicht wegen Corona, denn die heute vorgelegten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das vergangene Jahr. Die Corona-Krise kommt als zusätzlicher Faktor noch obendrauf, spielt bislang aber in der statistischen Erfassung, die immer zeitverzögert erfolgt, noch keine Rolle.
Die aktuellen Zahlen weisen einen neuen Rekordwert aus. Die Armutsquote nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 15,9% zu. Sie erreichte damit den höchsten Wert seit der Vereinigung.
Dahinter verbergen sich über 13,2 Millionen Menschen in Deutschland, deren Einkommen sich auf weniger als 60% des Durchschnittseinkommens beläuft und die deshalb unter die Armutsgrenze fallen. 11 der 16 Bundesländer sind von der erneuten Zunahme betroffen. Einen leichten Rückgang gab es nur in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt und Bremen bilden die Schlusslichter, wo mittlerweile jeder Vierte zu den Armen gezählt werden kann. Die größte Dynamik gibt es jedoch in Nordrhein-Westfalen und da besonders im Ruhrgebiet.
Die nordrhein-westfälische Armutsquote ist seit 2006 mit 33%, 2,5-mal so schnell angewachsen wie die gesamtdeutsche Quote. Im Ruhrgebiet leben 5,8 Millionen Menschen. Über 1 Million Menschen, weit über 1 Million Menschen im Ruhrgebiet müssen zu den Armen gezählt werden.
Arbeitslose, alleinerziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit niedrigen Einkommen oder jene ohne deutsche Staatsangehörigkeit liegen ganz weit vorne mit Armutsquoten von bis zu 58%. Und dabei spielt die Zuwanderung keine maßgebliche Rolle mehr, wie das noch vor 2 bis 3 Jahren der Fall war.
Die Kontur der Armut in Deutschland verschärft sich von Jahr zu Jahr, obwohl wir wissen, welche Gruppen eigentlich besondere Hilfe bräuchten.
Auf diese ungünstigen Voraussetzungen kommen jetzt die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise noch obendrauf, von der in erster Linie auch Beschäftigte im Niedriglohnsektor mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind, betont Schneider.
Es sind insbesondere Erwerbstätige in den Bereichen Gastgewerbe, Unterhaltung, Erholung und Verkehr, die von Einkommenseinbußen betroffen sind und damit Branchen mit also eher niedrigem Gehaltsniveau.
Die Bundesregierung habe mit den Hilfen für Soloselbstständigen und dem Kurzarbeitergeld zwar schnell gehandelt, aber dennoch dürfte das die absehbare Armutsverschärfung kaum aufhalten, betont Ulrich Schneider. Statt 20 Milliarden Euro für eine nur begrenzt wirksame Mehrwertsteuersenkung zu verpulvern, wären konkrete Hilfen für ärmere Bevölkerungsgruppen wirkungsvoller gewesen.
Eine Corona-Hilfe, zielgerichtet an die 7 Millionen Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung, hätte garantiert, dass die Mittel 1:1 in den Konsum fließen. Sie hätte dafür gesorgt, dass das Geld vor allem in Regionen fließt, die auch unter wirtschaftsstrukturellen Gesichtspunkten die Mittel dringend hätten gebrauchen können.
Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, das ist der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Über 10.000 Organisationen im Sozial- und Gesundheitsbereich sind da Mitglieder. Corona-Zahlungen an Hartz-IV-Bezieher, das fordert auch die Gewerkschaft Verdi. Wobei der Kinderbonus von 300 Euro, den es bereits gab, der war immerhin so konstruiert, dass er nicht auf den Hartz-IV-Bezug angerechnet wurde. Was der Bundestag aber heute beschloss, das war im Wesentlichen die Sonderregeln zur Kurzarbeit zu verlängern bis Ende 2021. Anita Fünffinger berichtet.
Es ist dieser eine Satz, den der Arbeitsminister seit Monaten mantraartig wiederholt. Und so beginnt Hubertus Heil seine Rede im Bundestag auch heute mit diesen Worten.
Die Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal.
6 Millionen Menschen in Deutschland waren im April in Kurzarbeit. Das entspricht einem Anteil von 18% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Land. Fast jeder Fünfte, man stelle sich vor, sie alle wären arbeitslos geworden. Genau darum geht es der Regierung mit ihrem Gesetz.
Ich sage an dieser Stelle auch sehr deutlich, keine Frage, die Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Wir haben alleine in diesem Jahr ungefähr schon 18 Milliarden Euro eingesetzt für das Instrument der Kurzarbeit. Aber die Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für dieses Land ungemein teurer. Es ist gut investiertes Geld.
Wer in Kurzarbeit ist und Kinder hat, bekommt bis zu 87% seines ausgefallenen Nettolohns. Der normale Prozentsatz liegt bei 60%. Zudem werden den Unternehmen während der Kurzarbeitsphase von der Bundesagentur für Arbeit die vollen Sozialbeiträge erstattet. Das gilt bis Mitte nächsten Jahres. Wer für Weiterbildung sorgt, bekommt diese Beiträge für das ganze Jahr von der BA bezahlt. Daher appellierte der Unionsarbeitsmarktexperte Peter Weiß auch eindringlich an Unternehmen, das Instrument zu nutzen.
Wir regeln das sogar so, wenn eine Weiterbildungsmaßnahme begonnen wird, aber die Kurzarbeit Gott sei Dank abgesagt werden kann, fördern wir die Weiterbildungsmaßnahme weiter.
FDP-Arbeitsmarktexperte Johannes Vogel hält diese Sondermaßnahmen prinzipiell für richtig, beklagt aber die einseitige Fokussierung von Union und SPD auf Angestellte. Wie die Grünen kritisiert auch Vogel, dass die Regierung die Selbstständigen vergessen hat, die während der Krise keinerlei Einkünfte hatten. Auch wenn sie nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, hätten sie doch wohl Steuern bezahlt, so Vogel.
Sie verlängern die Sonderregelung für Angestellte bis nach der nächsten Bundestagswahl und gleichzeitig drücken sie den Selbstständigen ohne Angestellten in diesem Land im größten Sturm jetzt ein kleines Cocktailschirmchen in die Hand, nachdem sie ein halbes Jahr im Regen stehen gelassen haben.
Er meint damit die Hilfen für Solo-Selbstständige, zu denen sich SPD und Union erst im späten Herbst durchringen konnten. Die Linke legt den Fokus auf ein anderes Problem. Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann fordert, nicht nur auf die Kurzarbeit zu schauen.
Warum verlängern Sie dann nicht ebenfalls die Sonderregelung beim Arbeitslosengeld? Stocken Sie den Anspruch auf das Arbeitslosengeld auch 2021 auf 3 Monate auf, meine Damen und Herren.
Nach einem Jahr fallen die meisten Arbeitslosen in die Grundsicherung, also Hartz IV. Zimmermann sagt voraus, dass die Zahl der Kurzarbeiter zurückgehen werde, die Zahl der Arbeitslosen aber werde steigen. Die AfD widersprach sich in der Debatte selbst. Der Abgeordnete Martin Siechert kritisierte einerseits die Verlängerung der Kurzarbeiterregel als ein fatales Signal für die Wirtschaft, forderte aber andererseits, das Geld dafür aus dem EU-Topf des Bundes zu holen, sprich Deutschlands Anteil am EU-Budget zur Finanzierung der Kurzarbeit zu kürzen. Das Gesetz wurde am Ende mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. Alle Oppositionsfraktionen enthielten sich. Es gab keine einzige Nein-Stimme.
Anita Fünffinger war das. Auch während der Corona-Krise geht so etwas wie ein normaler Politikbetrieb weiter. Das Bundesumweltministerium hält unverdrossen am Vorhaben fest, die Menge an Plastikmüll zu reduzieren, unter anderem in Gaststätten und in Cafés. Wahrscheinlich würde man sich dort im Moment freuen, wenn es überhaupt etwas an Plastikmüll zu produzieren gäbe. Trotzdem, Christopher Jähner zur Müllvermeidungsstrategie für die Nach-Corona-Zeiten.
Das Bundesumweltministerium will die Gastronomie dazu verpflichten, Mehrwegverpackungen zu nutzen. Umweltministerin Schulze hat im Interview mit dem SWR ein neues Verpackungsgesetz angekündigt. Zum Beispiel große Cafés und Restaurants, die ihre Waren zum Mitnehmen anbieten, müssten dann auch Becher und Behälter im Angebot haben, die man wiederverwenden kann und nicht direkt wegwirft. So soll unnötiger Müll vermieden werden, sagt Schulze.
Wir erleben, wie viele Coffee-to-go, wie viele Salatschüsseln in Plastik und so weiter es im Moment gibt. Ich will, dass alle großen Händler, die Coffee-to-go anbieten, für die Verbraucherinnen und Verbraucher so machen, dass man wählen kann. Will ich einen Einweg- oder will ich einen Mehrweg-Becher haben? Wir müssen dieser ganzen Mentalität so einmal nutzen, weg und hopp, das muss jetzt mal aufhören.
Ausnahmen soll es nur für kleine Geschäfte mit weniger als 3 Mitarbeitern geben. Dazu will das Umweltministerium auch die Ausnahmen beim Dosen- und Flaschenpfand streichen. Das heißt, künftig soll auch auf Saft, Wein, Spirituosen, Sekt und Mischgetränke in Dosen Pfand erhoben werden. Dann gäbe es einen höheren Anreiz, sie zurückzubringen und eben nicht draußen liegen zu lassen, so Schulze. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass PET-Flaschen künftig mindestens zu 1/4 aus recyceltem Plastik bestehen müssen. Der Plan aus dem Umweltministerium sieht vor, dass das Gesetz schon im kommenden Sommer in Kraft tritt. Vorher müssen allerdings noch das Kabinett und der Bundestag zustimmen.
Christopher Jänert war das. In Deutschland gibt es strenge Regeln für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln. Verschreibungspflichtige Medikamente müssen über Apotheken verkauft werden. Schon Apothekenautomaten, sowas gibt's, existieren in einer Grauzone. Und für den Versandhandel gilt, dass auch der von Apotheken betrieben werden muss. Allerdings dürfen die auch im EU-Ausland sitzen. Trotzdem enge Grenzen für das Geschäft mit Arzneimitteln. Wäre es nicht so, wäre Amazon wahrscheinlich auch hier schon Apotheke. So aber gibt es die Pläne nur in den USA. Markus Schuler dazu.
Der Einstieg von Amazon in das Versandgeschäft mit Medikamenten hatte sich schon vor 2 Jahren abgezeichnet. Damals kaufte der Konzern PillPack, einen reinen Online-Versender von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Jetzt hat Amazon seinen Dienst unter dem eigenen Markennamen gestartet und es nutzt dafür sein bestehendes, dichtes Versandnetz in den USA, sagt die Analystin Bertha Coombs des Wirtschaftssenders CNBC. Prime-Mitglieder erhalten den 2-tägigen kostenlosen Versandservice. Wer seine Arzneimittel schneller benötigt, bekommt einen Gutschein für eine Apotheke vor Ort. Außerdem erhalten Kunden einen Rabatt, wenn sie ihre bestehende Krankenversicherung nicht nutzen. Der Markt für rezeptpflichtige Medikamente in den USA ist gigantisch, erst mehrere 100 Milliarden $ schwer. Beherrscht wird er vor allem von Drogerien wie CVS, Walgreens oder Rite Aid, die in ihren Geschäften eine Apotheke haben. Aber auch Supermarktketten wie Walmart oder Safeway unterhalten eigene Apotheken. Finanzanalystin Coombs meint, die Anbieter haben ihre Serviceangebote deutlich verbessert. Das wird ausschlaggebend sein. Das haben wir während der Pandemie erlebt. Sie sehen die Apotheken als Zugang zum Thema Gesundheit. Da kann Amazon bislang nicht mithalten. Bisher ist der Online-Markt für Versandmedikamente in den USA sehr klein. Gerade mal 5% wird virtuell abgewickelt. Mit der Corona-Pandemie dürfte sich das aber geändert haben. Der Schritt von Amazon kommt quasi daher zur richtigen Zeit, sagt der Analyst John Ransom der Beratungsfirma Raymond James. Das große Risiko und die damit verbundene Frage ist, kann Amazon das Nutzerverhalten hier verändern und das Geschäft von den lokalen Apotheken nach online verlagern? Das ist die große Unbekannte. Ob Amazon die Konsumgewohnheiten der Amerikaner wirklich verändern kann, ist fraglich. Allerdings, so mancher Konsument in den USA wird sich zweimal überlegen, ob ein Gang zur Apotheke nötig wird, wenn eine Prime-Mitgliedschaft von Amazon vorhanden ist. Andererseits, die Beratung in US-Apotheken ist nicht mit Deutschland vergleichbar, sie ist deutlich schlechter. Das wiederum bedeutet, Apotheken in Deutschland können erstmal aufatmen. Der Handelsriese dürfte nämlich erst mit seinem US-Staat beschäftigt sein, bevor er Länder wie Deutschland ins Visier nimmt.
Markus Schuler war das. Ein Blick zurück zur Jahrtausendwende. Vor 20 Jahren ging die Post an die Börse. Der erste Kurs lag bei 21,40 Euro. Verhaltener Börsenstart, das war die Meinung. Wobei die Post gleich zu Beginn eine Aktie war, die viele Privatanleger anzog. Immer noch beteiligt ist auch der Bund am ehemaligen Staatskonzern. Über die KfW-Bank hält der Staat noch 20,5% der Anteile an der Post. Seit dem Börsengang hat die Postaktie viele Höhen und Tiefen erlebt. In der Pandemie gehört sie aber mit ihrer Tochter DHL zu den Corona-Gewinnern. Konstantin Röse über eine 20-jährige wechselhafte Börsengeschichte.
Der Eröffnungskurs der Aktie Gelb mit einem Umsatz von 5,4 Millionen ist 21,40 Euro.
So beginnt die Börsengeschichte der Deutschen Post. Das war am 20. November 2000. Die Stimmung ausgelassen. Mit viel Getöse feiern Börsenhändler, Politiker und Promis den größten Börsengang des Jahres auf dem Frankfurter Parkett. Der Börsengang? Ein Symbol dafür, dass die Regierung mit der Privatisierung früherer Staatsbetriebe ernst macht. Unternehmerische Selbstständigkeit für die Post statt Behördentum. Doch für viele ist die Post immer noch eins, Langsam, behäbig, bürokratisch.
Ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch und auch sehr, sehr zurückhaltend gegenüber der gelben Aktie. Ja.
Sehr viel Beamtenmentalität und ich glaube nicht, dass das langfristig sehr erfolgreich sein wird.
Ich werde ein paar zeichnen, ja, aber so schnell wie möglich wieder verkaufen.
Die Pläne der Post, ambitioniert. Der Konzern will internationaler werden. Der damalige Postchef Klaus Zumwinkel hat eine klare Strategie vor Augen.
Wir wollen der weltweit führende Logistikkonzern mit integrierten Brief-, Express-, Logistik- und Finanzdienstleistungen werden.
Die Post übernimmt deshalb Logistikunternehmen aus anderen Ländern. Etwa den Brief- und Expressdienst DHL mit seinem weltweiten Logistiknetz. Das passt auch zum Zeitgeist. Damals werden immer mehr Online-Unternehmen gegründet.
Jemand muss ja das, was alles im Internet bestellt wird, und das soll ja sehr, sehr viel sein, muss das ja auch nach Hause bringen.
So Postchef Klaus Zumwinkel. Das Vertrauen der Anleger musste sich die Postaktie jedoch erst verdienen, wie sich Michael Gierse von Union Investment erinnert.
Deswegen lief die Deutsche Postaktie eigentlich auch so richtig in den ersten 10 Jahren nicht. Sondern der eigentliche Schub kam nach der Finanzkrise, weil da hat man erkannt, dass langfristig die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, nämlich raus aus Deutschland hin zu Expressdienstleistung.
Und heute, 20 Jahre nach dem Börsengang, der Wandel vom Staatsunternehmen hin zu einem modernen Logistikkonzern ist gelungen, sagt Arthur Brunner von der ICF Bank.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Auch die Analysten sind es in der überwiegenden Zahl. Nach einigen Rückschlägen scheint jetzt die Deutsche Post eine Erfolgsgeschichte geworden zu sein.
Eine Erfolgsgeschichte. Daran hat auch der heutige Postchef Frank Appel seinen Anteil. Kritik gab es dafür an der Ausrichtung der Post in Deutschland. So mussten Filialen in den letzten Jahren schließen und aktuell überlegt man, Briefe nicht mehr montags austragen zu wollen. Die Post der Zukunft ist für Chef Frank Appel eine andere.
Wir sehen eine strukturelle Verschiebung zum E-Commerce und die wird sich auch nicht wieder zurückdrehen, wenn die Covid-19-Krise vorbei ist.
In diesem Jahr erwartet die Post auch infolge der Corona-Pandemie neue Rekorde im Paketgeschäft. Allein im letzten Quartal wurden 1,3 Milliarden Pakete verschickt, 11% mehr als im Vorjahr. Übrigens, so ganz losreißen konnte sich der deutsche Staat von der Post aber nicht. Er hält indirekt noch immer rund 20% der Anteile.
Konstantin Röse war das. Und zum Geburtstag von Jan Plate, dem Börsenberichterstatter, heute der dazugehörige Kurs.
Die Aktie Gelb mit einem Plus von 1,5% heute, seit Anfang des Jahres in eben diesen Corona-Zeiten mit einem Plus von 16% und seit dem Börsengang auch nochmal drauf geschaut, da hat sich die Postaktie rund verdoppelt.
Die Post war, Herr Plate, nicht der einzige Corona-Profiteur, der heute im Plus lag.
Da ist im DAX zum Beispiel der Essenslieferant Delivery Hero, heute mit einem Aufschlag von fast 2%. Oder da ist der Kochboxlieferant HelloFresh, dessen Aktien notieren 4,5% höher. Oder eben auch, es wird mehr im Internet bestellt bei der Mode, der Online-Modehändler Zalando, heute auch mit einem Aufschlag von 1,5%.
Allerdings gab es für den Tag heute aber auch Nachrichten, die die Hoffnungen auf ein Pandemieende bestärken. Wir haben zu Beginn der Sendung berichtet, nächste Etappe auf dem Weg zu einem Corona-Impfstoff. BioNTech und Pfizer sagen, dass sie in den USA den Zulassungsantrag für ihren Impfstoffkandidaten einreichen. Herr Plate, hat das Auswirkungen auf die Kurse der beiden Unternehmen, aber auch auf den Aktientag als Ganzes?
Zunächst der Blick auf das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech. Im Moment im Plus mit fast 6% seit Jahresanfang. Dort übrigens um fast 200% ist es nach oben gegangen. Und gefragt sind eben heute auch die Papiere des amerikanischen Partners Pfizer von BioNTech. Dort ist ein Tagesplus bei Pfizer von etwas mehr als 1% auszumachen. Damit zum Gesamtmarkt, der mit der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff soweit in ganz guter Stimmung ist. Der DAX verbessert sich um 0,25% auf 13.126 Punkte und über die Woche bedeutet das auch ein kleines Plus von 0,25%.
Und wenn Sie jetzt noch auf Nebenwerte blicken, da fällt ThyssenKrupp vor allem auf.
Ja, da ist eben ThyssenKrupp mit einem Plus von 3,5%. Gestern war es ja deutlich nach unten gegangen, da hatten die Geschäftszahlen so ein bisschen enttäuscht. Aber es geht ja bei ThyssenKrupp insbesondere um die Stahlsparte. Und die Übernahmeofferte von Liberty Steel für das Stahlgeschäft, das stößt beim Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen auf positive Resonanz. Das sei eine brauchbare Diskussionsgrundlage, wird er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert. Pinkwarts erster Eindruck aus einem Gespräch mit dem Liberty Steel-Chef. Chef, sei positiv. Und die Aktie von ThyssenKrupp eben da deutlich im Plus.
Der Kurs des Euro und darüber hinaus ein Blick auf die türkische Lira nach der Leitzinserhöhung gestern. Zuvor war ja der Kurs drastisch eingebrochen. Die Zinserhöhung, hat die nun geholfen?
Da bleiben die Anleger doch nervös. Die Lira fällt wieder etwas. Sie gibt gegenüber dem Dollar und dem Euro jeweils rund 1% nach. Damit werden Auslandsschulden für türkische Unternehmen wieder zu einer größeren Last. Und eine schwächere Währung bedeutet für die Menschen, die Bevölkerung, ja auch eine eher höhere Inflation. Damit zum Euro gegenüber dem Dollar. Für uns wichtig, der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,60. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich heute nicht viel getan. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert bei minus 0,58. Und der Goldpreis kann ein gutes Stück zulegen, um rund 15 Dollar auf etwa 1874 Dollar.
Ja, Platte war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.